So, und nun komme ich zur Predigt. Ich habe einen ewig langen Bibeltext ausgesucht, der sich über mehrere Kapitel im ersten Buch Mose erstreckt. Und ich werde aber natürlich nicht alle Verse vorlesen, sondern nur ausgewählte. Ich habe die auch übermittelt und ich nehme an, dass wir die hier an der Wand hier mitverfolgen können. Ich habe jetzt hier so ein paar Brillenprobleme. Ich muss wahrscheinlich die Brille zum Lesen abnehmen. So, also, es geht los im ersten Buch Mose, Kapitel 12. Und da fange ich dann an und mache weiter, bis ich fertig bin, ja? Die Berufung Abrams. Dann befahl der Herr Abram: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Doch Abram entgegnete: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm: Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abram nach draußen und sprach zu ihm: Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abram glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Doch Abram entgegnete: O allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abram: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abram war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals bereits 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abram einen Vorwurf: Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Hagar aber gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abram ganze 86 Jahre alt. Als Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach: Ich bin Gott, der Allmächtige. Diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Ich will einen Bund mit dir schließen. Von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Und Gott fügte hinzu: Was Sarai, deine Frau betrifft, du sollst sie nicht länger Sarai nennen. Von jetzt an soll sie Sara heißen. Und ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ja, ich will sie überreich segnen und sie soll zur Mutter vieler Völker werden. Sogar Könige werden unter ihren Nachkommen sein. Abram warf sich vor Gott auf sein Gesicht, doch insgeheim lachte er. Wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden? Fragte er sich. Und Sarah ist 90 Jahre alt. Wie kann sie da noch ein Kind bekommen? Und er sagte zu Gott: Ja, aber lass Ismael vor dir leben. Gott aber entgegnete ihm: Sarah, deine Frau, wird einen Sohn bekommen. Den sollst du Isaak nennen. Und ich will meinen ewigen Bund mit ihm und seinen Nachkommen bestätigen. Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abram wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war, genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Abram nannte seinen Sohn, den ihm Sarah geboren hatte, Isaak. 8 Tage nach der Geburt beschnitt Abraham Isaak, wie Gott es angeordnet hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah freute sich. Gott lässt mich wieder lachen. Alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Ja, jetzt sehe ich euch wieder. Ich nehme mal die Bibel jetzt beiseite und würde gern nicht mit diesem Bibeltext anfangen, sondern eine andere Sache vorwegschieben. Und zwar habe ich den Eindruck, dass eine Predigt nicht in erster Linie Wissen vermitteln soll oder die Sichtweise dessen, der predigt, sondern sie soll wie ein Hoffnungsstrahl aus der Dimension Gottes in unser kleines, oft hoffnungsarmes Leben sein. Ein Lichtstrahl, der uns sehen lässt, dass es noch was ganz anderes gibt als das, was wir hier auf dieser Erde wahrnehmen, empfinden können, was wir uns vorstellen können. Ja, nämlich Hoffnung, die lebendig ist, über Vergehen und Tod hinaus. Wir haben gerade gehört, dass der Theo jetzt schon bei Gott ist und für ihn trifft das jetzt ganz besonders zu. Hoffnung, die über den Tod hinausreicht, bis in die Dimension, die ewig ist von Gott. Und ich lerne noch was, und zwar immer mehr, dass eine Predigt nicht ausreicht, um die Mehrseitigkeit oder Vielseitigkeit eines Themas, das Gott eigentlich meint, wirklich komplex zu beschreiben. Jedes Thema, das müsst ihr euch jetzt mal versuchen vorzustellen, so wie ich mir das versucht habe vorzustellen, jedes Thema gleicht irgendwie einer Pralinenschachtel. Und in einer Pralinenschachtel sind verschiedene Pralinen drin. Nehmen wir mal nicht Hallorenkugeln, weil da sind die Pralinen alle gleich. Nehmen wir mal eine teurere Pralinenschachtel von Lindt, da sind ganz viele verschiedene Pralinen drin. Und die sind alle in einer Schachtel und die gehören alle da rein. Und so gleicht auch jedes Thema einer Pralinenschachtel. Und in dieser Schachtel sind viele verschiedene Pralinchen drin mit diversen Geschmacksrichtungen und Krokant und Nüssen und Mandeln und Marzipan und Schnaps und weiß ich, was alles drin sein kann. Und so verschieden wie die Pralinen sind, sind Predigten zu einem Thema oder können Predigten zu einem Thema sein und bilden trotzdem eine Einheit, weil sie alle in die eine Schachtel gehören. Und weil das so ist, eine Schachtel, viele Pralinen, ein Thema, viele Predigten. Weil das so ist, sollte man keine Predigt verpassen, keine dieser Pralinen verpassen. Gottesdienste sind wie Pralinen, deshalb sollte man auch keine Gottesdienste verpassen, weil man da wirklich was verpasst. Eine leckere kleine Praline gönnt man sich einmal wöchentlich. Vor einiger Zeit habe ich hier schon mal gestanden und gepredigt über das Thema Hoffnung. Und ich habe da den Schwerpunkt gelegt, Hoffnung, die wir haben, die Jesus uns gegeben hat, die über die Zeit in den Tod hineinreicht, in die Ewigkeit beim Himmel. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere erinnern kann, wahrscheinlich nicht, aber das macht auch nichts. Heute, oder ich muss es nochmal anders formulieren, diese Hoffnung, die über den Tod in die Ewigkeit hineinreicht, die können wir nur haben, wenn wir Jesus in uns haben, wenn Jesus uns ausfüllt, wenn Jesus die leere Stelle in uns ausfüllt, die naturgemäß von Gott selbst in uns angelegt ist. Da ist eine Stelle in unserem Herzen, die immer leer ist, wenn wir Jesus nicht reinlassen, denn er gehört da rein. Er gehört in dieses Herz, in die Stelle unseres Herzens hinein und er füllt die Stelle aus. Und wenn er diesen Platz in uns einnimmt, wenn er diesen Platz ausfüllt, der ihm zusteht, wenn Jesus also in uns wohnt und wir sein Tempel sind, dann haben wir mit ihm in uns Hoffnung, die über unseren Tod hinausreicht bis in den Himmel. Das war stark verkürzt das, was ich damals erzählt habe zum Thema Hoffnung. Und das war der erste Teil der Predigt. Die erste Praline aus der Schachtel. Heute kommt zum Thema Hoffnung die zweite Praline. Die schmeckt ein bisschen anders, ist ein bisschen anders und betrifft Hoffnung, die wir haben können durch Jesus für unser Leben hier. Das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Es gibt also eine Hoffnung, die nicht für den Himmel gilt, sondern für unser Leben hier. Und da habe ich mal nachgeguckt in der Bibel, weil ich da ein Beispiel gesucht habe. Es gibt tatsächlich bereits im Alten Testament viele Menschen, biblische Menschen, die beschreiben, wie Gott ihnen in ihrem Leben, bei ihren ganz alltäglichen Lebensproblemen geholfen hat. Sie bezeugen, dass Gott in der Lage ist, auch im realen Leben einzugreifen, zu helfen, zu schützen, zu führen, Böses zu stoppen, Dinge und Menschen zu verändern. Und da lesen wir jetzt mal zwei Beispiele. Die sind beide in den Psalmen und tatsächlich auch beide vom selben Autor, nämlich David. Muss ich mal gucken, wie schnell ich das jetzt hier finde. Da ist er schon. Psalm 9, Vers 10, 11 und 13. Da steht: Die Unterdrückten finden beim Herrn Zuflucht. In schweren Zeiten beschützt er sie. Die deinen Namen kennen, vertrauen auf dich. Denn du, Herr, verlässt keinen, der dich sucht. Denn er, der jeden Mord rächt, steht den Hilflosen bei und vergisst ihren Hilferuf nicht. Das ist Hoffnung, die hier in Worten ausgedrückt ist, die nicht in die Ewigkeit rüberreicht, sondern die direkt hier Hoffnung ist. Und dann habe ich noch einen zweiten Vers oder ein paar Verse aus Psalm 40, 1 bis 4. Lese ich euch auch vor. Auch von David. Geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn, und er wandte sich mir zu und hörte mein Schreien. Er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Ja, soweit die beiden Bibelstellen aus den Psalmen. Und diese zwei Beispiele sind nur zwei Beispiele aus der Bibel, die ihr nachlesen könnt. Und ihr könnt noch viele weitere biblische Beispiele finden, wo beschrieben wird, dass Gott geholfen hat. Es ist also ein Fakt. Viele Frauen und Männer der Bibel haben die Erfahrung gemacht, Gott hilft in bedrohlichen Situationen. Er rettet Leben, er schützt, er beschenkt. Er verändert Menschen und Situationen. Kurz, er tut Wunder. Und jetzt kommt der lange Bibeltext vom Anfang ins Spiel. Abraham war er damals, glaube ich, noch. Oder ich rede jetzt von Abraham, dann komme ich nicht so durcheinander. Abraham hatte auch ein Problem. Und zwar tatsächlich ein sehr diesseitiges Problem, dass man nicht einfach so mal in die Ewigkeit abschieben konnte und sagen konnte, der Herr wird es richten in der Ewigkeit. Gott hatte dem Abraham versprochen, dass seine Nachkommen ein großes und mächtiges Volk werden würden. Das hatte Gott bereits gesagt vor 25 Jahren. Da hat Gott ihm dieses Versprechen gegeben. Und dann strich ein Jahr ums andere ins Land. Und zwischen Realität und Versprechen gab es einen nicht zu überbrückenden Unterschied. Was Gott gesagt hatte, hat sich nicht erfüllt. Es waren nur in Klammern leere Worte. Kein greifbares Ergebnis. Es war einfach kein Erbe da mit Abrahams Genen. Kein Sohn, mit dem sich das Versprechen Gottes hätte erfüllen können. Und dann wurde, was ja völlig logisch ist nach 25 Jahren, Abraham ungeduldig und überlegte sich so in seinem Kopf, ob Gott wohl erwartet von mir, dass ich meinen Menschenverstand gebrauche und das Problem selbst löse? Sollte Gott zu mir gesagt haben, Mensch, Abraham, setz doch mal deinen Verstand ein. Und dann hat er sich vielleicht mit Sarah darüber unterhalten und dann haben sie gesagt, na klar, Gott hat uns doch einen Verstand gegeben, einen gesunden Menschenverstand, mit dem kann man auch Probleme lösen. Und dann hat Abraham die Sache selber in die Hand genommen, um Gott bei der Erfüllung seines Versprechens zu helfen. Er sprach mit Sarah das Vorgehen ab und schwupp, schon wurde Ismael geboren. Der Plan schien aufzugehen. Endlich war der erbberechtigte Sohn da. Wir wissen heute aus der Bibel, das war nicht Gottes Plan, das war Abrahams Plan. Aber Abraham wusste das damals noch nicht. Und Gott, der Allmächtige, der ließ Abraham machen. Gott nahm in Kauf, dass Abraham deshalb viele Probleme haben würde und bis heute andauernde Konflikte im Nahen Osten ihren Ursprung, ihren Anfang da nehmen oder genommen haben. Aber niemand kann Dinge besser regeln als Gott, nicht mal wir. Und Gott blieb bei seiner Verheißung. Abraham und Sarah sind die Stammeltern eines großen Volkes. Wir müssen aber auch feststellen, Ismael wurde von Gott nicht als der Sohn der großen Verheißung angenommen. Er wurde von Gott auch gesegnet, aber der Erbe der göttlichen Verheißung wurde er nicht. Was hat Gott gemacht? Gott gab Sarah den Sohn Isaak als den Sohn der Verheißung, als den versprochenen Sohn. Und so entstand da irgendwo da in israelischer Wüste eine Patchwork-Familie, wie sie auch heute üblich sind. Ein Vater, zwei Kinder, zwei Frauen. Und da ist das Familienleben doch auch schon ein kleines bisschen kompliziert. Da gibt es zwischen den Parteien vielleicht Neid, Eifersucht, Missgunst, Streit. Und daraus kann man eigentlich schon erkennen, dass wenn man die Dinge selber in die Hand nimmt, ohne einen konkreten Auftrag von Gott, manche Schwierigkeiten auftauchen werden. Aber das erkennen wir erst leider auf den zweiten Blick und nicht von Anfang an. Ich nenne diese Geschichte Abraham-Syndrom und meine damit dieses im Zweifel selbst handeln. Ich habe eine große Sorge, ein Problem und ich bitte Gott um Hilfe. Und ich warte auf sein Eingreifen, ich warte auf seine Hilfe. Und ich warte und warte und dann warte ich immer noch. Aber es tut sich nichts, überhaupt nichts. Also treffe ich eine Entscheidung, wenn meine Vorstellung von Wartezeit überschritten wird. Ich treffe eine Entscheidung und beschließe, gut, dann muss ich die Dinge jetzt selbst in die Hand nehmen und versuche mit meinen eigenen Mitteln und mit meinen eigenen Möglichkeiten mein Problem zu lösen, zufriedenstellend oder es gar zu beenden. Ich setze also meine Hoffnung auf mich und nicht so direkt auf Jesus. Ich rede mir dabei ein, okay, das könnte schon Gottes Plan sein. Geht euch das auch so? Ihr habt eine Sache und ihr bittet Gott um Hilfe. Zum Beispiel, du sollst deine Eltern ehren. Aber du kannst das nicht. Weil du denkst, die kann ich nicht ehren. Die sind so schräg und so falsch und so spießig. Ich kann meine Eltern nicht ehren. Sollst du aber. Oder du sollst deine Kinder zu Jesus bringen. Und du schaffst es nicht, es gelingt dir nicht. Die machen das einfach nicht. Oder du sollst in die Mission gehen und du bemühst dich. Aber keine Missionsgesellschaft ist bereit, dich zu nehmen. Das ist doch Mist. Oder du sollst deinen Ehepartner lieben. Aber er ändert sich einfach nicht und es gelingt dir nicht, ihn zu lieben. Oder du sollst deine Gemeinde lieben, aber die Gemeinde ist resistent für die Art deiner Liebe. Oder du sollst nicht laufend selbstgerecht sein und immer Recht haben wollen. Aber dir gelingt es nicht mal festzustellen, wann dieser Zustand erreicht ist. Du merkst es nicht mal, wenn du selbstgerecht bist. Wie sollst du das Problem dann lösen können? Oder du sollst nicht laufend cholerisch aufbrausen beim kleinsten Anlass. Aber du kannst nicht anders. Und du bittest Gott und bittest und flehst Jesus, wir müssen da eine Veränderung herbeiführen. Bitte hilf, greif ein, tu irgendwas. Und es tut sich nichts. Gott schweigt. Du kommst einfach nicht weiter und die Zeit verstreicht. Und es kommt dir so vor, als hat Gott vergessen, was er dir zugesagt hat. Oder es kommt dir gar so gar vor, hat er vielleicht sogar mich komplett vergessen? Gott reagiert einfach nicht auf deine Bitten. Er reagiert nicht auf Bitten um Bestätigung. Er hört nicht auf dein Rufen. Und in deinem Herzen denkst du, das ist doch Kacke. Nicht? Das denkt man doch. Das soll man zwar nicht so sagen, aber es ist doch praktisch so. Und so schwindet deine Hoffnung, dass Gott eingreift. Und irgendwann triffst du die Entscheidung, okay, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann werde ich jetzt selbst tätig. Und so beginnst du deine Probleme, deine Aufträge selbst zu lösen. Auf die Weise, in Unvollkommenheit, wie du das kannst. Und du tust, was du kannst. Und versuchst dein Bestes und machst es allein. So wie Sarah und Abraham nicht mehr warten konnten auf ihren eigenen Nachwuchs. Und sie haben mit ihrem gesunden Menschenverstand das Problem selbst in die Hand genommen und in ihren Augen auch gelöst. Es ist manchmal tatsächlich schwer, auf Jesus zu vertrauen und zu warten, weil wenn man auf Jesus wartet, dann ist es oft so, dass man die Regungen unseres gesunden Menschenverstands ausschalten muss, der einem nämlich was anderes sagt als warten. Abraham und Sarah haben rein menschlich gesehen völlig normal gehandelt. Und völlig normal gedacht. Es wurde festgestellt in der Bestandsaufnahme der Sachlage, Sarah ist alt, sie ist nicht mehr gebärfähig. Punkt. Abraham war alt und an der Grenze zur Zeugungsunfähigkeit und Viagra gab es noch nicht. Ja, man musste die letzte Möglichkeit nutzen. Von Gott war nichts zu hören und nichts zu sehen. Was hätten sie denn machen sollen? Rein menschlich gesehen haben sie richtig gehandelt. Aber wenn man es geistlich betrachtet, aus Gottes Sicht war es falsch. Gott hätte gewollt, dass sie einfach noch gewartet hätten. Und wenn wir in ähnlichen Situationen stecken, macht Jesus uns heute Mut, auf ihn zu hoffen. Nicht nur für die Dinge, die die Ewigkeit betreffen im Himmel, sondern auch für die Dinge, die uns hier und heute das Leben schwer machen. Er macht uns Mut zur Hoffnung für alle offenen, unfertigen, nicht befriedigenden Dinge, die uns heute in unserem Leben belasten. Ausrufezeichen. Es ist auch so, aus eigener Kraft können wir so eine richtige, beständige Hoffnung nicht über lange Zeiträume in uns aufrechterhalten. Die Erfahrung habe ich gemacht und wahrscheinlich habt ihr die auch schon alle gemacht. Irgendwann ist der Topf mit unserer Hoffnung leer, weil wir sie verbraucht haben. Und dann ist nichts mehr da und man wird hoffnungslos. Man gibt es auf zu hoffen. Aber Jesus hat eine Strategie entwickelt für uns, wie wir Hoffnung auch über lange Zeiträume aufrechterhalten können. Und diese Strategie Gottes, die möchte ich euch jetzt mal beschreiben. Da gibt es einen Bibelvers, der steht in Johannes 1, Vers 14. Ich weiß gar nicht, habe ich, glaube ich, nicht übermittelt. Ne? Johannes 1, Vers 14. Macht nichts, ich lese euch den vor. Ich habe ihn nämlich hier aufgeschrieben. Und da steht drin, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit, und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Ich würde den Vers gern nochmal vorlesen, weil der wirklich wichtig und zentral ist. Eigentlich hätte der hier stehen müssen, aber ich habe das irgendwie versäumt, den auch zu erbitten. Also nochmal, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was Herrlichkeit bedeutet, von der in diesem Bibelvers so geredet wird? Herrlichkeit, Herrlichkeit. Irgendwie, ich meine, wenn man draußen auf dem Berg steht und ins Tal guckt oder wenn man von unten nach oben guckt oder hin und her oder rückwärts, ist egal, und man sieht irgendwas Schönes, dann sagt man so, oh, ist das herrlich. Also so mache ich das jedenfalls. Ich denke mal, ihr auch. Und dann freut man sich einfach, dann ist man irgendwie damit erfüllt. Aber was bedeutet Herrlichkeit eigentlich? Und was bedeutet Herrlichkeit Gottes eigentlich? Glanz, Macht, Schönheit, Reichtum. In diesem Bibelvers wird beschrieben oder ausgesagt, dass Gott, der Vater, seinem Sohn Jesus seine Herrlichkeit gegeben hat. Und die strahlt Jesus jetzt aus. Sie umgibt ihn, sie leuchtet aus seinem Wesen heraus und umgibt ihn wie eine Aura. Wenn man Jesus sieht, sieht man Herrlichkeit Gottes. Und wenn man diese Herrlichkeit beschreiben müsste, die Jesus umgibt, dann ist das irgendwie eine unendliche Geschichte. Aber ich will es trotzdem mal versuchen, was für mich alles so dazugehört. Das ist natürlich auch nicht komplett, weil ich so viel Fantasie auch nicht habe. Also, wenn ich an die Herrlichkeit Jesu denke, dann heißt das für mich, ich sehe Licht, ich sehe Helligkeit. Und mit diesem Licht, mit dieser Helligkeit erhellt er unsere Gedanken und die Finsternis weicht. Wenn ich an die Herrlichkeit Jesu denke, dann bedeutet das für mich, ich nehme seine Wärme wahr. Und die steht der gefühllosen, lieblosen Kälte gegenüber, die uns zu schaffen macht. Wenn ich Jesu Herrlichkeit sehe, dann sehe ich Barmherzigkeit, die er mit uns hat. Wenn ich Jesu Herrlichkeit sehe, dann sehe ich Gerechtigkeit. Wir leiden ja immer unter Ungerechtigkeit und das macht uns zu schaffen und ärgert uns. Aber wenn ich auf Jesus sehe, dann sehe ich Gerechtigkeit, dann sehe ich jemanden, der gerecht ist, der keine falsche Entscheidung trifft. Wenn ich Jesu Herrlichkeit sehe, dann sehe ich Festigkeit und Verlässlichkeit. Er steht zu mir, egal was ich für Dummheiten mache. Er ist verlässlich. Wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich Heiligkeit, dann sehe ich Reinheit, Makellosigkeit. Wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich Schönheit, Zuneigung, die unbedingt ist. Zuneigung, Liebe, die er zu uns empfindet. Freundlichkeit sehe ich, wenn ich die Herrlichkeit Jesu sehe. Und vieles mehr. Ich sehe auch Geduld, wie geduldig er mit uns ist. Und Hoffnung. Wenn ich Jesu Herrlichkeit sehe, dann sehe ich Hoffnung, die er für uns hat. Und das alles, was ich jetzt beschrieben habe, das strahlt aus Jesu Wesen heraus. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die aus ihm herausleuchtet und die er selbst verkörpert. Und er ist dieser Jesus mitsamt seiner Herrlichkeit. Als wir ihn angenommen haben, als wir unser Leben ihm als seine Wohnung zur Verfügung gestellt haben, in unser Herz, in unser Verstand und in unser Leben, in unser Wesen eingezogen. Und so ist es gekommen, dass dieser Jesus samt seiner Herrlichkeit in uns lebt und mit ihm ebenso diese Herrlichkeit in uns lebt und aus uns herausstrahlt. In Johannes 17, Vers 22 bis 24 lese ich jetzt nicht vor, aber einen Satz aus diesen drei Versen lese ich euch vor. Da sagt Jesus selbst, Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Nochmal, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Das heißt nichts anderes. Jesus hat seine Herrlichkeit, die er vom Vater bekommen hat, mit uns geteilt. Und wir dürfen diese Herrlichkeit Gottes in all ihren einzelnen Bestandteilen auch ausstrahlen und davon profitieren. Diese göttliche Herrlichkeit ist allumfassend, ist perfekt. Und wenn uns Jesus diese Herrlichkeit geschenkt hat, in all ihren Facetten, dann liegt es an uns, dieses Geschenk auch zu ergreifen und zu gebrauchen. Jedes einzelne Bestandteilchen, jedes einzelne Wesensmerkmal Jesu und seiner Herrlichkeit strahlt aus uns heraus und wir müssen es fassen. Nehmen wir zum Beispiel diesen einen Bestandteil der Herrlichkeit Gottes, Hoffnung, weil das heute unser Thema ist. Hoffnung als Teil der göttlichen Herrlichkeit. Wenn wir sie ergreifen, uns nach ihr ausstrecken und mit dieser Hoffnung hoffen, dann haben wir eine andere Hoffnung als alle anderen Leute um uns rum. Diese Hoffnung, die Jesus in uns hineingebracht hat und die wir fassen können, ist beständig und wird von Jesus selbst erhalten, wird von Jesus selbst gefördert, gepflegt und auch genährt. Wir sind damit in der Lage, auf Veränderungen zu hoffen und diese zu erwarten, wo normale menschliche Hoffnung längst aufgehört hat und aufgegeben hätte zu hoffen. Und daher kommt auch das Sprichwort, Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Es ist einfach die falsche Art Hoffnung. Aber wenn wir die Hoffnung der Herrlichkeit Jesu nehmen und uns zu eigen machen, dann ist es das, was Paulus gesagt hat. Es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe ist die größte, aber Hoffnung gehört auch dazu. Hoffnung. Die Bibel meint, wenn wir hoffen sollen, immer die Hoffnung, die aus der Herrlichkeit Gottes entspringt, die Jesus selbst in uns hineingebracht hat. Und wenn du gerade jetzt Angst hast, mit Jesus und der Hoffnung auf sein Eingreifen zu kurz zu kommen bei deinen aktuellen Sorgen, dann sprich Jesus an, der in seine Herrlichkeit gehüllt auf deinen Anruf wartet, um dich mit neuer Hoffnung zu erfüllen. Lass Jesus ganz neu in dein Herz rein, in dein Wesen und du wirst es erleben. Denn du entwickelst dann eine neue, eine übernatürliche Hoffnung auf diesen Jesus. Und zu diesem Jesus, dem Sohn Gottes, lade ich euch und uns und mich, uns alle, heute wieder ein. Er ist ein sehender Gott, einer, der uns wahrnimmt, einer, der uns nicht vergisst, einer, der uns nicht übersieht. Gott hört unsere Hilfeschreie, egal ob sie laut sind oder leise. Und es lohnt sich, auf Jesus zu hoffen. Und es lohnt sich, auf seine Hilfe zu warten. Und der Hebräerbriefschreiber könnte Paulus gewesen sein. Im Kapitel 10, Vers 35 steht drin, werft euer Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Das drückt nichts anderes aus als Hoffnung. Amen.